Lieber Vater, wir haben dir immer neu zu danken, dass wir nicht irgendwelchen Fantasien oder Wünschen folgen müssen, sondern dass wir dein Wort haben. Und dass dieses Wort uns nicht nur durch den Heiligen Geist den Glauben schenkt und vertieft, sondern auch deinen Heilsweg aufzeigt. Und dass du uns dadurch zu den glücklichsten Menschen dieser Erde, ja des ganzen Weltenalls gemacht hast, weil wir zu den Erstlingen gehören dürfen, die du durch deinen göttlichen Keim in ein neues inneres Leben gezeugt hast und weil du auch durch das Zeugnis dieses Berges diese Zahl der Gezeugten und der Erstlinge immer weiter vermehrst, sodass wir doch im Lauf der Zeit zu dem Augenblick kommen, wo die Vollzahl aus den Nationen zu dir gerufen ist und unser Herr Jesus wiederkommen kann. Und wir danken dir, dass wir so eine gewisse Zuversicht haben, dass wir an der Auferstehungskraft unseres geliebten Herrn Jesus Christus nach dem inneren Menschen beteiligt sind, ja in ihm bereits den Tod hinter uns haben, weil wir ihn am Kreuz in ihm erlitten haben und auch mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Und nun schenke, dass wir diese Auferstehungskraft auch in unserem sichtbaren Leben, in unserem äußeren Menschen als ein Zeugnis vor Engeln und Menschen zum Ausdruck bringen. Und dazu lass auch diesen Dienst unseres geliebten Bruders dienen. Und nun segne alle, die hören, und segne alle, die mit uns des Weges auf dieses herrliche Ziel zum Vaterhaus ziehen. Amen. Bitte sehr.
Ich war jetzt an mehreren Orten im Reisedienst, liebe Geschwister und Freunde, und da ist es immer wieder etwas sehr Schönes, was ich erleben darf, wenn eine starke Aufmerksamkeit für das Wort Gottes da ist. Und diese starke Aufmerksamkeit habe ich am letzten Wochenende erlebt in Bern in der Schweiz. Ob die Zahl kleiner oder größer ist, ist dabei nicht so wichtig, aber eine starke Aufmerksamkeit, die sind dabei, die freuen sich über das Wort. Eine Woche vorher waren wir im Erzgebirge in Dorf Chemnitz bei Bruder Johannes Ullmann und in dem kleinen Methodistenkirchlein. 4 Versammlungen hintereinander, jedes Mal war das Kirchlein gefüllt. Joachim Schacht und ich hatten die Dienste und auch da eine starke Aufmerksamkeit. Das wäre schön, wenn das auch heute Abend so wäre. Hunger nach dem Wort. Hunger nach der unverfälschten Lehre. Ich hoffe, dass ich sie unverfälscht bringe. Und ich habe den Herrn gebeten, lass mich nicht dummes Zeug reden. Denn ich bin schnell dabei, mal einen Witz zu machen, der zu weit geht. Herr, bewahr mich davor. Also, es ist nicht leicht, die Jungen und die Älteren in unserer Mitte in rechter Weise anzusprechen. Aber der Herr kann es ja schenken durch seinen Geist. Nun, es geht heute Abend um die Auferstehungsbotschaft. Morgen früh um die Wiederkunftsbotschaft anhand des 1. Thessalonicher Briefes und morgen Abend um die Vollendungsbotschaft anhand des letzten Kapitels der Bibel, Offenbarung 22. Jetzt geht es um die Auferstehungsbotschaft. Und da haben wir ja ein Kapitel bei Paulus. Das ist das geradezu klassische Kapitel, wenn es geht um das Thema Auferstehung der Toten. Natürlich ist öfter in der Bibel davon die Rede, aber nirgendwo so konzentriert und deutlich wie in 1. Korinther Kapitel 15. Ich will nicht das ganze Kapitel lesen, das wäre zu viel, aber doch die ersten 11 Verse und im zweiten Teil noch ein paar Verse mehr. Was hat Paulus als erstes verkündigt, Zeugen der Erscheinungen des Auferstandenen? Ich habe da so eine neue Übersetzung des Neuen Testaments und weil die Leute mir gesagt haben, das ist gut, das ist sprachlich gut, das ist wörtlich genau und sprachlich und tolle Anmerkungen dabei. Und da, warum sollte ich die nicht benutzen, nicht? Ja, ich habe auch mit Befriedigung festgestellt, dass auf dem Büchertisch hier unten und drüben auch welche zu haben sind. 20 Euro ist für 1000 Seiten ein günstiger Preis. Also, Heinz Schumacher, Neues Testament mit Anmerkungen. Es war mir eine große Freude, im Verlauf von 5 Jahren von 1997 an oben im Kämmerlein zu sitzen mit dem Herrn Jesus in stiller Stunde. Und ich sage Ihnen, Sie kommen nie dem Text so nahe, grammatisch, inhaltlich, als wenn Sie eine Übersetzung versuchen. Probieren Sie es doch mal. Aber wenn das alle in unserer Mitte machen, da gibt es, glaube ich, nicht so viel Verlage, wie hier Leute sitzen. Ich weise euch nunmehr, Brüder, auf das Evangelium hin, das ich euch als frohe Botschaft verkündigt habe, wörtlich, dass ich euch evangelisiert habe, das ihr auch angenommen habt und in dem ihr auch feststeht und durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch als frohe Botschaft verkündigt habe, es sei denn, ihr wäret umsonst gläubig geworden. Ich habe euch nämlich als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er erschienen ist. Er erschien dem Kephas, das heißt Petrus, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt am Leben geblieben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Als letztem von allen aber erschien er auch mir, gleichsam der Frühgeburt. Was das bedeutet, finden Sie dann in der Anmerkung. Denn ich bin der Geringste, der Apostel, nicht wert, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber blieb nicht ohne Wirkung. Er wies sich nicht als erfolglos, ohne Ertrag, leer, sondern mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Ob nun ich es bin oder jene, so lautet unsere Verkündigung und so habt ihr es glaubend angenommen. Also Paulus spricht ja zu Anfang von dem Evangelium, das er ihnen evangelisiert hat. Das Wort evangelisieren kennen wir ja. Manchmal heißt es, es kommt jetzt eine Evangelisation, sei es im Zelt, sei es anderswo, pro Christ wurde groß propagiert. Was versteht man heute unter Evangelisation und was hat Paulus darunter verstanden? Ich fürchte, das ist nicht das Gleiche. Paulus meint nicht, ich habe mal nur evangelisiert. Wir sind heute so schnell dabei, alles in Schubladen zu stecken, allen Etiketten aufzukleben. Der Evangelist, der ist also nur zuständig dafür, dass er die Menschen zu Jesus ruft. Von Lehre braucht er nicht viel Ahnung zu haben, das machen dann später die Lehrer. So ist es aber bei Paulus nicht, sondern wenn Paulus Evangelium verkündigt, wenn er evangelisiert, dann hat er immer dabei die Grundlagen der Lehre. Und das muss auch sein, damit die Leute nicht nur zu Jesus gerufen werden, sondern auch eine Ahnung haben, wer ist denn dieser Jesus? Was für ein Werk hat er denn vollbracht? Ich habe Achtung vor jedem Evangelisten, der sich müht, das Wort an die Menschen heranzubringen. Aber es sollten auch die Anfänge der Lehre dabei sein. Und unser Bruder Karl Geier, von dem wir ein Lied gesungen haben und nachher noch eins singen, der Bruder Karl Geier hat ein wertvolles Büchlein geschrieben, Ich bin gewiss der Weg zur Heilsgewissheit. Und da hat er genau das gemacht, dass er nämlich ruft zu Jesus, aber die Begriffe erklärt, Schuld, Sünde, Rechtfertigung, die Grundlagen der Lehre mit hineinbringt. Nun habe ich hier zwei Vierergruppen, über die ich zunächst etwas sagen möchte. Das Gläubigwerden äußert sich in vier Dingen oder kommt in vier Dingen zum Ausdruck. Wie wird man gläubig? Manche sagen, du musst den Herrn Jesus annehmen. Und dann bist du ein Gläubiger und ein Gotteskind. Ja, ist richtig. Sagt ja hier auch Paulus als allererstes. Aber beachten wir doch bitte, dass er dabei nicht stehen bleibt, sondern dass er da noch einen zweiten, dritten, vierten Begriff anfügt. In der Schumacher-Übersetzung des Neuen Testaments finden Sie solche Dinge fett gedruckt, da kann man es gleich gut behalten. Da finden Sie Dinge fett gedruckt, die sind in keiner anderen Bibel fett gedruckt. Jetzt werde ich schon wieder vorwitzig, oder? Also,
Ich weise euch, Brüder, auf das Evangelium hin, das ich euch als frohe Botschaft verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt und in dem ihr auch feststeht und durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch als Evangelium verkündigt habe. Also vier Dinge gehören hier zusammen. Ich habe mich ein bisschen gewundert über den lieben Bruder Paulus, dass er bei dieser Vierergruppe den Ausdruck Rettung erst an die dritte Stelle setzt. Wenn man doch den Herrn Jesus annimmt, dann ist man doch errettet, oder? Normalerweise sollte das so sein. Wenn ich sage, ich habe in einer Evangelisation, in einer Verkündigung gestern Abend um 8 Uhr den Herrn Jesus angenommen, dann bin ich errettet. Ja, das sollte normalerweise so sein. Es gibt allerdings auch Illusionen und Dinge, die nur zum Schein passieren. Ich bin nicht sicher, ob alle, die bei einer Evangelisation nach vorne gegangen sind, bei Pro Christ etwa, da wird manchmal auch mit Tricks gearbeitet, schöne einschmeichelnde Musik oder gar Show-Effekte, die ich gar nicht mag. Und wenn dann die Leute so mitgerissen werden, ja, dann fragt man sich, ist das alles echt? Sind die in 3 Jahren noch da, in einer Gemeinde zu finden? Das ist nicht immer leider der Fall. Und mir fällt auf, dass Paulus hier sagt, angenommen, ja, ich nehme den Herrn Jesus an. Für mich, für mein Leben. Er ist für mich gestorben und auferstanden. Er ist mein Herr. Aber er fügt als zweites hinzu, in diesem Evangelium, in dem ihr auch feststeht. Also es gilt, nachdem man den Herrn Jesus angenommen hat, auch irgendwie festzustehen im Wort, Wurzel zu fassen, verwurzelt zu werden, wie Paulus andernorts sagt. Dann kommt es zu einer Rettung und dann fügt er noch hinzu, wenn ihr es auch festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Wenn ihr es festhaltet, mit welchem Wort oder Wortlaut ich es euch evangelisiert habe, sagt die Anmerkung. Mit welchem Wortlaut ich es euch evangelisiert habe. Es kommt also in der Bibel schon auch auf den Wortlaut an. Und ich bin nicht so entzückt, wenn es neuerdings so manche Bibeln gibt, 3, 4, 5, 6 könnte ich nennen, wo es gar nicht so genau auf den Wortlaut ankommt, so ungefähr der Sinn, damit es möglichst jeder 12-Jährige versteht. Ist ja schön, wenn es 12-Jährige verstehen, aber wir können nicht unsere Bibelsprache nur dem Straßenjargon anpassen, sondern wir müssen die Reichhaltigkeit der Bibelsprache aufleuchten lassen. Da steht zum Beispiel etwas Wunderbares in diesem Auferstehungskapitel, die Verse 42 bis 44, die sollten Sie ja mal auswendig lernen, die sind so wunderbar, die sollte man nicht nur bei Beerdigungen zitieren. Es wird gesät, verweslich, auferweckt, unverweslich. Wie heißt es griechisch? Heinz Schumacher, wehe, wenn du es nicht weißt. Speretai en Torah, geiretai en aftasia. Speretai en Atimia, geiretai en doxe, also in Unehre gesät, auferweckt in Herrlichkeit, speiretai en asteneia, Schwachheit, geiretai en dynamei, in dynamischer Kraft, speiretai, gesät wird ein soma psychikon, ein psychischer, seelischer Leib, auferweckt wird ein soma pneumatikon. Und da habe ich doch in einer Übersetzung gefunden, ich nenne sie nicht, ich will ja niemand schlecht machen, aber ist das eine gute Übersetzung. Es wird gesät in Unehre oder Schmach, Atimia. Und was sagt die Übersetzung? Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aha. Das könnte in jedem Handbuch für eine Apotheke oder in einem Sprechzimmer eines Arztes liegen. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, deshalb gehen Sie bitte zum Arzt, deshalb nehmen Sie bitte diese Tabletten. Was hat das mit einer Übersetzung zu tun? Speretai in Atimia. Es wird gesät in Unehre. Wie wir das ja sehen, wenn ein Mensch stirbt. Und so gibt es leider viele Übersetzungen, die haben mit dem eigentlichen Wortlaut nichts mehr zu tun. Und da ist es gut, ich habe mich jedenfalls bemüht, eine Genauigkeit mit einem guten Deutsch zu verbinden. Das soll aber jetzt keine Werbeveranstaltung sein. Ich sage das so nebenher, in der mir angebotenen Bescheidenheit sage ich das so am Rande. Ja. Aber immerhin, wollen wir es doch bitte ganz ernst nehmen. Nicht, was Schumacher sagt, was Paulus sagt, das haben wir ganz ernst zu nehmen. Angenommen den Herrn Jesus, feststehen in diesem Wort, auf dieser Grundlage des Evangeliums, gerettet werden,
Es gibt eine Anfangserrettung und dann eine fortlaufende Rettung bis hin zur zielmäßigen Errettung, Vollerrettung. Und wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, ich weiß auch, es gibt auch eine falsche Buchstabenglauberei, der möchte ich hier nicht das Wort reden, aber das wird doch, sei es die Elberfelder Bibel, sei es Schlachter, Zürcher, Luther, Schumacher oder was auch immer, dass wir doch auch Worte lernen, Worte auswendig lernen. Dein Wort habe ich gegessen, steht einmal irgendwo im Alten Testament. Das gehört also nach Paulus zu einer wirklichen Rettung, dass wir den Herrn Jesus annehmen, dass wir feststehen in diesem Evangelium und dass wir es auch festhalten im Wortlaut. Dann nennt er nochmal vier Stücke. Was habe ich euch als erstes verkündigt, sagt Paulus. Es ist schon ein eigenartiges und wunderbares Kapitel, dieses Kapitel 1. Korinther 15. Paulus spricht von der Eschatologie in diesem Kapitel und er spricht von der Protologie, so darf man es einmal nennen. Was haben Sie das Wort Eschatologie schon mal gehört? Das ist die Lehre von den letzten Dingen. Also die Ziele Gottes, auf die kommt er hier ja auch zu sprechen. Das wäre aber für heute Abend zu viel. Wenn Sie lesen, die Verse 24 bis 28, da haben wir pure Eschatologie, der Ausblick zu den letzten Zielen Gottes. 1. Korinther 15, 24 bis 28, da stehen so gewaltige Dinge wie, als letzter Feind wird der Tod entmachtet. Was ist das für eine Aussage? Was liegt da alles drin? Als letzter Feind wird der Tod entmachtet. Der Tod in jeder Art und Form, erster, zweiter Tod, körperlich, geistig, wie auch immer geartet. Als letzter Feind wird der Tod hinweggetan, entmachtet. Eschatologie, Eschatos heißt der Letzte, Protos heißt der Erste. Protologie könnte man sagen, die Lehre von den ersten Dingen, die er verkündigt hat. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und hier beginnt er also in Vers 3 mit der Protologie. Was habe ich euch als erstes verkündigt? Da haben wir wieder vier Dinge fett gedruckt. Ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er erschienen ist. Ich hoffe, wir können uns die Dinge heute Abend gut merken. 2x4. Angenommen, feststehen, gerettet, festhalten. Jetzt noch einmal vier Dinge, die den Inhalt seines Evangeliums betreffen. Christus ist gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt, erschienen. Gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Das ist das erste seiner Botschaft und da spielt also der Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung eine zentrale Rolle. Kreuz und Auferstehung. Ich habe hier mal auf der Langensteinbacher Höhe den Professor Künneth gehört, vor vielen Jahren. Walter Künneth, den ich sehr schätze. Er sprach mal über Kernkraft im Lichte der Bibel. Walter Künneth. Er wurde, wie ich hörte, 96 Jahre alt und ist dann irgendwie sanft am Schreibtisch gestorben. Auch nicht so schlecht, auch nicht so schlecht. Ja, also Professor Künneth, er war ein mutiger Zeuge in der Hitlerzeit. Ich habe nicht gesagt, dass ich 96 werden möchte, versteht mich bitte nicht falsch. Ein mutiger Zeuge in der Hitlerzeit. Er hat damals ein Buch geschrieben, Antwort auf den Mythos. Er hat es gewagt, unter Hitler gegen den Chefideologen Rosenberg ein Buch zu schreiben. Der hatte nämlich geschrieben vom Mythos des 20. Jahrhunderts, also diese altmodischen, jüdisch durchdrängten Bibelgeschichten, das ist doch nichts für uns Germanen und für uns Deutsche und Arier, weg damit, weg damit. Jesus vom Neuen Testament her ein bisschen blond germanisch frisiert, den können wir dann brauchen und die Begriffe der Ehre müssen aber hinein. Und das hat Walter Künneth wunderbar Punkt für Punkt widerlegt. Ich habe das Buch schon lange und habe es erst vor ein paar Jahren gelesen, Antwort auf den Mythos. In den 60er Jahren hatte es mir eine liebe Lehrerin geschenkt. Ich habe es erst vor ein paar Jahren gelesen und in Gnade und Herrlichkeit darüber berichtet, wie er Punkt für Punkt den falschen Ehrbegriff der Nazis und den Begriff widerlegt hat von der Schrift und das unter Hitler. Er hat natürlich seine hohen Ämter verloren als Professor und wurde ganz bescheiden irgendwo in ein Dorf hin als Pfarrer versetzt, oder er wurde schikaniert, abgehört, verhört. Aber immerhin, KZ blieb ihm durch Gottes Güte erspart und der Tod. Und dann hat er ja auch noch ein Buch geschrieben, Theologie der Auferstehung. Deshalb erwähne ich das heute Abend. Theologie der Auferstehung, ein wunderbares theologisches Werk. Wenn schon Theologie, dann war das vom Feinsten. Ich habe es dreimal gelesen. Da kommen allerdings viele theologische Fachausdrücke vor. Aber Künnett liebte klare Begriffe, klare Begriffe. Das hat er Bultmann vorgeworfen, alles verschwommen, keine klaren Begriffe. Er bemühte sich um klare Begriffe. Das ist es, was ich auch heute schätze, in Aufsätzen, die man mir etwa schickt für Gnade und Herrlichkeit. Klare Begriffe sind was Herrliches. Verschwommen im Nebel herum, das liebe ich nicht so. Das, was Künnett als Buchtitel verwendet hat, Theologie der Auferstehung, das könnte man auch über 1. Korinther 15 als Überschrift rübersetzen. Theologie der Auferstehung. Alles wird von dem Auferstandenen abgeleitet, wie das Künnett auf seine Art in seinem Buch seiner Zeit gemacht hat. Das ist das entscheidende Heilsereignis neben dem Kreuzestod. Ich habe ja auch mal ein kleines Büchlein geschrieben. Ich hörte, es sei hier an Ostern propagiert worden. Da rief mich doch vor einigen Wochen ein Mann an, ein junger Mann, den ich noch nicht kannte, aus dem Hensler Verlag. Hensler Verlag kenne ich ja, da ist ja mein NT, hat da erscheinen dürfen, worüber ich mich sehr freue. Und da rief mich ein Mann an, Herr Schumacher, wir machen einen Prospekt über Schnäppchen. Dürfen wir Ihr Buch über die Auferstehung unter Schnäppchen mit aufnehmen? Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Die kostbare Auferstehungsbotschaft, ein Schnäppchen. Nun gut dann, wenn das ein Schnäppchen ist. Aber es geht ja nicht nur um das Büchlein, es geht um die Botschaft. Die kriegen wir beim Herrn sogar noch billiger. Die Rechtfertigung, Vergebung der Sünden, die kosten nicht einmal 2 Euro, wie dieses Büchlein als Schnäppchen, sondern das kriegst du kostenlos. Es kostet nichts und kostet doch alles, den ganzen Menschen, das Herz, die Hingabe des Herzens. Theologie der Auferstehung. Christus gestorben für unsere Sünde nach den Schriften. Jetzt wollen wir einmal darauf achten, was Paulus hier genau sagt. Wenn er sagt nach den Schriften, da gab es ja noch nicht das Neue Testament. Da konnte er nur das Alte Testament meinen. Christus ist gestorben für unsere Sünde nach den Schriften. Wo in den Schriften, wo im Alten Testament finden wir denn das, dass Christus stirbt für unsere Sünden? Nun, wer die Bibel schon länger kennt, das sind viele in unserer Mitte, denen werden da gleich 2 Kapitel einfallen. Psalm 22, Jesaja 53. Wo von dem leidenden Gottesknecht die Rede ist und wo in Psalm 22 die Rede ist von Christus am Kreuz, in prophetischer Vorausschau. Und er selber am Kreuze hängend zitiert ja aus diesem Psalm 22, mein Gott, warum oder wozu hast du mich verlassen? Christus gestorben für unsere Sünden nach den Schriften, er wurde begraben und dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach den Schriften. Jetzt wird's schon ein bisschen schwieriger für uns, wenn man uns fragt, bitteschön, wo steht denn das in den Schriften, dass der Sohn Gottes, dass der Christus auferweckt wird aus Toten? Das finden Sie in der Anmerkung, das will ich jetzt nicht alles hier vorlesen, da habe ich mehrere Stellen angeführt. Am 3. Tage nach den Schriften. Der 3. Tag spielt im Alten Testament symbolisch als Auferstehungstag durchaus eine Rolle. Der 3. Tag, der Auferstehungstag. 1. Mose 22, Vers 4 oder der Jona 2, Vers 1. Am 3. Tag ging er dann nach Ninive. Und der Herr Jesus vergleicht ja seinen Aufenthalt im Hades mit dem Jona im Fischbauch oder Hosea 6, Vers 2, Gott macht mit Israel weiter. Nach 2 Tagen wird er sie lebendig machen. Am 3. Tage werden wir vor seinem Angesicht leben. Auch in Psalm 16 und Psalm 18 können wir prophetisch voraus dargestellt finden, die Auferstehung Jesu. Es ist also im Alten Testament durchaus schon von Auferstehungshoffnung die Rede, nicht so deutlich wie im Neuen, aber es wird zunehmend deutlich, auch schon im Alten Testament, Jesaja 25, 26, Psalm 49, Psalm 16 und 18 und Hosea 13, Vers 14. Es gibt so einzelne Stellen, die immer deutlicher werden, schon in den Propheten und Psalmen. Dann im Neuen Testament das eindeutige Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Wenn etwas klar ist im Neuen Testament, ohne Kommentar, für jeden verständlich, dann ist es die Auferstehungsbotschaft. Jesus blieb nicht im Tode. In der Apostelgeschichte 2 steht einmal, es war unmöglich, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Es war unmöglich, mindestens aus zwei Gründen. Es war unmöglich, dass Jesus im Tode bleiben konnte. Erstens, weil er nie gesündigt hat. Der Bruder Karl Geyer, der Begründer des Paulus-Verlages und der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, der Bruder Karl Geyer hatte immer sehr eindrückliche Beispiele. Er, der Freizeiten abgehalten hat, wo wir als junge Männer dabei waren und haben Augen und Ohren aufgesperrt, Hartmut. Ja, als wir beide in Karlsruhe wohnten. Ich wohnte auch mal 3 Jahre in Karlsruhe, bin ganz stolz, Bürger der Stadt Karlsruhe, 1947 bis 50, und ich habe ein hohes Amt bekleidet. Buchhändlerlehrling in der Buchhandlung Müller und Schlicht. Ja, und da hatten wir die Brüder Karl Geyer und Adolf Heller. Und Karl Geyer sagte, es war unmöglich, dass er im Tode bleiben konnte. Ja, sagte Karl Geyer. Es waren die Jahre nach dem Krieg. Die Leute hatten nicht viel zu essen. Die Leute hatten Geld, aber damit konnte man nicht viel anfangen, wenn es kein Angebot gab. Und Heizmaterial fehlte auch. Kalter Winter. Ich habe auch mal gefroren in Karlsruhe gelegentlich. Und dann sagte Karl Geyer, es könnte ja jemand in unseren Tagen auf die Idee kommen, ach, da hinten ist ein Gefängnis. Die haben doch sicher geheizt. Also ich melde mich mal beim Pförtner. Guten Tag, es ist November, es wird so kalt. Sagen Sie, könnte ich hier mal bei Ihnen bleiben? In irgendeiner Zelle könnten Sie mich aufnehmen bis Februar, März. Ja, wo ist der richterliche Beschluss? Was haben Sie verbrochen? Ja, ich habe nichts verbrochen. Ja, wenn Sie nichts verbrochen haben, können wir Sie doch hier nicht ins Gefängnis aufnehmen. Ist doch unmöglich. So sagte Karl Geyer, so unmöglich ist es, dass der Gottessohn, über den kein Urteil vorlag wegen Sünde, kein Katakrima, kein abfälliges Urteil Gottes, der konnte vom Tode nicht gehalten werden. Und noch ein zweiter Grund, von der Liebe des Vaters her. Können Sie sich vorstellen, dass der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat und der Sohn hat sich liebend erniedrigt von Stufe zu Stufe bis zum Tode am Kreuz, Philipper 2. Und als er dann ganz unten war, am Kreuz gestorben und im Totenreich, dass dann der Vater gesagt hätte, so, nun sieh selber zu, wie es weitergeht, bist selber schuld, dass du da bist. Nein, das ist doch unmöglich, von der Liebe und Treue des Vatergottes her war es unmöglich, dass er im Tode gehalten werden konnte. Es gibt ja schwere Fragen in der Bibel manchmal, wo auch gereifte Brüder und Wortforscher verschiedener Meinung sind. Aber die Auferstehung gehört nicht dazu. Die Auferstehung ist glasklar, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, überall, Apostelgeschichte, ganz klares Auferstehungszeugnis. Das war es doch, was den Aposteln ihre Dynamik und ihre Kraft gab, dass sie sagten, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Er ist auferstanden, den hat Gott auferweckt. Schauen Sie mal, wie oft das in der Apostelgeschichte immer wieder betont wird. Und dann natürlich zieht es sich durch die Paulusbriefe hindurch, immer wieder und immer wieder. Römer 8, 1. Korinther 6, 2. Korinther, ach, ich könnte so viele Kapitel nennen, fast in jedem Kapitel. Und bis hinein ins letzte Buch der Bibel, Jesus lebt, er ist auferstanden. Da brauche ich keinen Kommentar, da brauche ich nur kindlich der Schrift zu glauben. Und es wurde bestätigt durch Erscheinungen. Er erschien dem Kephas, dem Petrus. Der Apostel Paulus legt aber hier keinen Wert auf Vollständigkeit. Wenn er Wert legen würde auf Vollständigkeit, dann müsste er ja hier noch andere Erscheinungen, vor allem mal die der Frauen am Grabe, genannt haben. Warum nennt er die nicht? In der Justiz der damaligen Zeit spielten Frauenaussagen eine geringere Rolle, das wurde so nicht ganz ernst genommen. Ach, was Frauen schon sagen, das hat sich ja bis heute geändert, Gott sei Dank. Also, Paulus nennt hier nicht alles. Er nennt auch nicht die Erscheinung vor dem Thomas. Der ungläubige Thomas, wie man ihn nennt, dem die anderen Jünger sagten, der Herr ist erschienen, er lebt, er ist auferstanden. Das glaube ich nicht. So ein typischer Skeptiker. Und der Herr Jesus geht darauf ein. Es war ein ehrlicher Skeptizismus. Nein, das glaube ich nicht. Es sei denn, dass ich sehe die durchgrabenen Hände und die durchbohrte Seite, sonst glaube ich das nicht. Und da macht der Herr etwas Besonderes, das ist aber nicht die Regel. Er geht darauf ein und 8 Tage später erscheint er wieder den Jüngern, da ist Thomas dabei und er sieht seinen Herrn und er fällt vor ihm nieder, mein Herr und mein Gott. Ich bete gern den Vers, den die Dora Rappard gedichtet hat, in dem Liede einen Namen nenne ich euch, da heißt es einmal, Sieger über Sünd und Tod, auferstandener Herr und Gott, weil du lebst, lebe auch ich, dein Sieg macht zum Sieger mich, Jesus. Das müsst ihr mal beten, das ist ein wunderbarer Vers. Sieger über Sünd und Tod, da liegt alles drin, Kreuz und Auferstehung. Auferstandener Herr und Gott, wenn ich das bete, komme ich mir vor wie der Thomas, dem der Herr zum zweiten Mal bei der zweiten Begegnung nun dem Thomas erscheint und er sieht ihn und er sinkt nieder. Weil du lebst, lebe auch ich. Dein Sieg macht zum Sieger mich, Jesus. Er ist also erschienen. Er zählt hier nicht die Erscheinungen alle auf, die wir nach den Evangelien berichtet bekommen, aber er fügt dafür noch andere hinzu, von denen wir in den Evangelien nichts lesen. Er erschien zum Beispiel dem Jakobus, das ist der leibliche Bruder Jesu, das ist der Verfasser des Jakobusbriefes. Und das ist auch der, der auf dem Aposteltreffen in Apostelgeschichte 15 dann eine große Rolle spielt. Die Brüder Jesu waren alle gegen ihn. Seine Brüder und Schwestern glaubten nicht an ihn, an den Ältesten der Familie, an den ältesten Sohn, den Erstgeborenen der Maria. Da wird uns in den Evangelien berichtet, dass die Brüder nicht an ihn glaubten. Im Gegenteil, sie verspotteten ihn. Der ist doch wahnsinnig, der ist doch verrückt. Hey, wenn du schon solche Zeichen tun kannst, dann zeig dich doch mal der Welt, dann mach doch mal Werbung dafür. Das ist ja typisch der Zeitgeist von heute. Wenn man was kann, muss man das auch zeigen und in die Medien kommen, dass alle Welt sieht, was kann ich. Und so haben seine Brüder ihn verspottet. Der, der will immer was Besonderes sein, der. Und dann erscheint er dem Jakobus, vielleicht auch seinem Bruder Judas, vielleicht auch dem, der den Judasbrief geschrieben hat, auch ein leiblicher Bruder Jesu. Jedenfalls wird hier der Jakobus genannt und als dann der Jakobus sieht, dieser tote Jesus, mein Bruder, der ist wieder da, das ist der auferstandene Sohn Gottes. Vielleicht ist er ähnlich wie Thomas niedergefallen, mein Herr und mein Gott. Wie konnten wir so verblendet sein, all diese circa 30 Jahre und haben dich verspottet, vergib mir, ich will dein treuer Diener sein. Und sofort war er wie umgewandelt. Als letzten von allen erschien er auch mir, aber vorher wird noch gesagt, er erschien auch einmal 500, mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt am Leben geblieben sind. Das heißt ja doch wohl, wenn ihr es nicht glaubt, fragt ihr doch. Die haben diese Erscheinung von mehr als 500 Leuten, wahrscheinlich auf einem Berge, wohin Jesus sie bestellt hatte, vielleicht kurz vor der Himmelfahrt, da haben sie das mitbekommen, fragt sie doch, die leben ja noch zum großen Teil. Und dann auch mir als Frühgeburt. Es ist nicht eine Fehlgeburt gemeint im Sinne von etwas Missratenem. Paulus ist hier in seiner ganzen Haltung der Repräsentant des Volkes Israel. So wie das verblendete Israel in seinen Tagen, so hat auch er Jesus gehasst und abgelehnt. Aber nun ist er eine Frühgeburt. Er wird als Erster, was das ganze Volk einmal werden soll nach der Prophetie, ein Licht für die Völkerwelt. Seine Gnade mir gegenüber blieb nicht vergeblich. Was ich bin, das bin ich aus Gnade. Das gilt für jeden von uns. Jetzt will ich noch ein bisschen weiterlesen. Und jetzt erfahren wir bei Paulus etwas. Von wuchtigen Hammerschlägen gegen die Leugner der Auferstehung Jesu. Von messerscharfen Folgerungen göttlicher Logik. Und von laut hallenden Posaunenstößen des Auferstehungszeugnisses. Klare Töne finden wir jetzt bei Paulus. Ab Vers 12 möchte ich lesen bis 22. Wenn nun durch uns öffentlich verkündigt wird, Christus sei aus den Toten auferweckt worden, wieso behaupten dann einige unter euch, Eine Auferstehung Toter gibt es nicht. Wenn es aber eine Auferstehung Toter nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden? Jetzt sagt Paulus den Leugnern der Auferstehung, die es in Korinth gab, den Zweiflern, Leugnern, Spöttern. Es gab da so einige in der Gemeinde, wie viele es waren, weiß ich nicht, ob es 5 oder 10 oder 30 waren, die sagten, ach, sowas gibt's doch nicht. Hast du schon mal einen Toten auferstehen sehen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Geh doch mal über den Friedhof, ruf sie doch mal, da kommt keiner. Das ist doch alles nur Wunschdenken des Menschen. Paulus macht diesen Leuten in messerscharfer Logik klar, was das bedeuten würde, wenn das stimmen würde. Wenn. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann erstens, zweitens, drittens, messerscharfe Logik, göttliche Logik. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, Vers 14, so ist damit unsere Verkündigung ihres Inhalts beraubt und ebenso auch euer Glaube. Wörtlich Predigt und Glaube wären sinnlos, wörtlich leer. Leer wäre die Predigt, leer ohne eigentlichen Inhalt. Vers 15, wir stehen auch als falsche Zeugen Gottes da, Pseudomartyres, als falsche Zeugen Gottes da, weil wir im Widerspruch zu Gott bezeugt haben, er habe den Christus auferweckt, den er aber nicht auferweckt hat, wenn wirklich, wie man bei euch behauptet, Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube eitler Wahn und ihr seid noch in euren Sünden. Ja, es sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Haben wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Dann noch die Verse 20 bis 22. Nun aber ist Christus aus Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Wenn ich das lese, höre ich gleichsam die Posaunen, die von manchen Christen an Ostermorgen geblasen werden. Weil nämlich der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch durch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Eine Aussage von unerhörter Tragweite. Also beginnen wir mit 12 und 13. Paulus will deutlich machen, dass die Auferweckung Jesu Christi nicht ein Einzelereignis oder ein Sonderfall war, sodass man sagen könnte, na ja, das war ja immerhin der sündlose Sohn Gottes. Na ja, bei dem Herrn Jesus, da hat der Vater gewissermaßen eine Ausnahme gemacht bei seinem gehorsamen Sohn, der schon vor Grundlegung der Welt bei ihm im Himmel weilte. Ja, bei dem hat Gott was Besonderes getan, aber wir werden doch nicht auferstehen. Werden wir auferstehen? Gibt es eine Auferstehung für die glaubenden Christen? Gibt es eine Auferstehung für die Übrigen? Für wie viele dürfen wir Hoffnung haben, wenn wir über Friedhöfe gehen? Das sind die Fragen, die sich hier stellen. Wenn es eine Totenauferstehung nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ich habe mich eigentlich über diesen Satz des Paulus etwas gewundert. Ich wundere mich immer wieder mal beim Bibellesen, und das wünsche ich uns allen, wenn wir beim Bibellesen, dass wir nicht nur mit dem Kopf nicken, ja, ja, das steht da, das wird ja schon richtig sein, sondern dass wir uns auch mal Gedanken machen und wundern und denken, warum heißt so nicht andersrum? Also bei Vers 13, da hätte ich das andersrum geschrieben. Ich hätte geschrieben, wenn ich an der Stelle des Paulus gewesen wäre, wenn Christus auferweckt worden ist, dann gibt es auch für alle anderen Menschen eine Auferstehung aus den Toten. Und der Satz wäre ja auch nicht falsch. Der Satz wäre ja auch nicht falsch. Der deckt sich schon mit 1. Korinther 15. Weil Christus auferstanden ist, gibt es dann auch Hoffnung für alle. Aber hier in Vers 13 und auch nochmal in Vers 16 folgert Paulus andersherum. Gibt es das bei Gott, dass Tote auferweckt werden? Gibt es das oder gibt es das nicht? Wenn es das einmal gibt, dann kann es das auch 100-mal, 1000-mal, 1.000-mal, 1.000.000-mal geben. Entweder gibt es das oder nicht. Entweder kann man durch Kernspaltung und Atombomben herstellen oder man kann es nicht. Entweder kann man Atome verschmelzen und Wasserstoffbomben machen oder man kann es nicht. Wenn man das einmal kann, kann man es auch 100-mal, kann man es auch 1.000-mal. Und so, das war ein Negativbeispiel. Positiv, Wenn Gott das kann, dann kann er das unzählige Male, dann ist es für ihn gar kein Wunder. Mein lieber Sohn Manfred hat mir so viele Romane hinterlassen. Der Anfang 2000 gestorbene jüngste Sohn, man nannte ihn geistig behindert, ja, war ja auch einerseits, aber andererseits hatte er gute Sprachbegabung. Und in seinen Romanen, mehr als 400 hat er geschrieben, Schreibmaschine 1 bis 2 Seiten, aber in seiner Schrift 7 Seiten, 400. Fast jeden Tag hat er eins geschrieben. Und da ist mir aufgefallen, dass er die Auferstehung der Toten so ganz selbstverständlich findet. Er findet die Auferstehung selbstverständlich. In seinen Romanen ist er immer verheiratet. Manfred und Laura, Manfred und Susi und so weiter. Und dann ist Manfred tot und ein Engel sagt der Susi, trag den Manfred den Berg hinauf. Und da kommt eine Stimme vom Himmel. Der Herr spricht, Manfred, steh auf. Und ich stand auf. Und dann sagt der Engel, geh nach Hause und zeige dich deinen Eltern und zeige dich deinen Leuten. Das hat er 3, 4, 5 Mal in Romanen geschrieben. Der Herr sagt, Manfred, steh auf, und ich stand auf. Das hat mich sehr beeindruckt. Das soll doch mit anderen Worten heißen, nachdem der Durchbruch einmal geschafft ist durch den Herrn Jesus, da ist es für unseren Gott eine Kleinigkeit. Ich glaube, da hat unser Manfred schon recht, das ist für Gott jetzt keine große Kraftanstrengung mehr. Der erste Durchbruch war allerdings eine Kraftanstrengung. Epheser 1, Vers 19 kann man das nachlesen. 4 Ausdrücke für Kraft im Griechischen. Nach der ganzen Größe seiner Kraft hat er den letzten Feind überwunden, aber nun ist er ja überwunden. Und alles, was nun weiter noch folgt, ist für unseren Gott und Vater, Manfred, steh auf und ich stand auf. So kann er die Toten rufen, wie ja der Herr Jesus den Lazarus rief, Lazarus, komm heraus, und er kam. Wir wollen solchen Unsinn bitte nicht machen auf den Friedhöfen, dass wir da welche rufen. Karl Geier sagte, wenn wir uns auf die Friedhöfe stellen würden und würden Leute rufen, da kommt keiner. Brauchst gar nicht probieren. Ich mache solchen Unsinn auch nicht. Aber Karl Geier hat gesagt, es wird eine unsagbare Wonne sein, wenn wir als die Mitarbeiter des Christus einmal in kommenden Äonen die Toten rufen dürfen und sie kommen heraus. Denn alle, die in den Gräbern sind, sollen hervorkommen und die Gemeinde des Leibes hat Teil an allen Aufgaben des Hauptes. Also, das ist jetzt keine große Sache mehr für unseren Gott. Steh auf und ich stand auf. So geht das ganz einfach. Wenn die Zeit und Stunde da ist, und das ist mir auch ein Gebetsanliegen und ich denke uns allen, Herr, lass es bald geschehen. 1. Thessalonicher 4, ich rede morgen früh darüber, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen. Denn die haben ja ein Vorrecht vor den übrigen Toten. Und dass die Lebenden dann verwandelt werden. Der Durchbruch ist geschafft. Entweder kann Gott so etwas oder er kann es nicht. Und die Auferstehung Jesu hat ein für alle Mal erwiesen, er kann es. Und dann also diese logischen Folgerungen. Ihr Christen in Korinth, die ihr euch Christen nennt, aber nicht glaubt, was doch entscheidend ist, die Auferstehung, macht euch bitte klar, was das bedeutet. Die Predigt wäre leer. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann könnte man ja mit der Bibel immer noch erbauliche Andachten halten. Ja, ja, schon. Aber ich hätte keinen lebendigen Herrn. Mein Gebet käme nicht bei dem Herrn Jesus an. Denn Billy Graham, den berühmten amerikanischen Evangelisten, soll man ja mal gefragt haben, glauben Sie wirklich, dass Jesus lebt? Ja, ich habe doch heute früh noch mit ihm geredet, soll Billy Graham geantwortet haben. Ich habe doch heute früh noch mit ihm geredet. Ich darf im Gebet mich an ihn wenden und ich höre sein Wort durch seinen Geist, lebendig gemachtes Wort der Bibel und auch persönlichen Zuspruch, den er uns innerlich durch seinen Geist lebendig macht. Ich habe doch heute früh noch mit ihm geredet, natürlich lebt er. Wenn das nicht so wäre, wäre die Predigt leer, des eigentlichen Inhalts beraubt. Denn wenn wir von Jesus reden, halten wir nicht Vorträge wie über Kant oder Goethe oder Schiller, dass wir über vergangene Geistesgrößen irgendwas von uns geben. Das kann ja auch wertvoll sein, aber biblische Botschaft von Jesus hat es mit einem lebendigen Herrn zu tun. Der Glaube wäre leer, der Glaube wäre inhaltlos. Dekant Lach hat hier mal vor vielen Jahren gesagt, er nahm Bezug auf einen Theologen namens Feuerbach, der habe gemeint, es sei doch letztlich alles nur Wunschdenken, was in der Bibel steht. Projektion der Wünsche der Seele. Projektion der Wünsche der Seele. ist dieses Buch der Bibel und das Neue Testament und das Alte, sind das Projektionen unserer Wünsche oder ist das Gottes Offenbarung? Das allerdings ist eine ganz entscheidende Frage und ich bin dankbar, dass ich gelernt habe zu erkennen, es ist Gottes Offenbarung. Da meldet sich der zu Wort, der Himmel und Erde gemacht hat. Da hätte dieser Feuerbach recht, jener Theologe, der seinerzeit behauptet, auf der Filmleinwand ist nichts. Du kannst auf der Filmleinwand Könige und alles Mögliche sehen und du greifst hin und willst den König greifen, der ist nicht da. Zu einer Fernsehdame soll ja mal jemand ein Briefing geschrieben haben. Liebe Frau Sowieso, Sie sind mir so sympathisch, sagen Sie mir mal, wie ich Ihnen näher kommen kann. Ja, rücken Sie bitte mit Ihrem Stuhl ganz an die Fernsehmattscheibe heran, so nah wie es nur geht, dann sind Sie mir näher. Auferstehung Jesu, Wunschdenken der Seele, Projektion seelischer Wünsche. Man kann mit Dias und Filmen vieles auf die Leinwand werfen, wenn du hinfasst, ist nichts da. Ist das so mit den biblischen Realitäten? Nein, da ist was da, von Gott her geschehen. Paulus sagt, macht euch bitte klar, der Glaube wäre leer und inhaltlos, leer wie eine Filmleinwand. Wenn ihr recht hättet, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir wären auch falsche Zeugen, Pseudo-Zeugen, Pseudo-Martyres. Wir gehörten eigentlich eingesperrt ins Gefängnis, weil wir durch die Gegend reisen und Märchen erzählen und geben die für Wahrheit aus. Der Glaube wäre nichtig, der Glaube wäre vergeblich umsonst, dann würde es eigentlich keine große Rolle spielen. Ist man gläubig oder nicht gläubig, ist alles egal. Jesus ist ein Menschheitslehrer, Weisheitslehrer, von dem kann man ein bisschen lernen, ja doch von der Bergpredigt und so. Nein, so ist es nicht. Ihr wäret noch in euren Sünden, es gäbe keine Sündenvergebung. Und die in Christo Entschlafenen wären verloren, keine Hoffnung, wenn man über die Gräber ginge. Der krasse Atheismus hätte recht. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen, nur die immanente Welt der Sichtbarkeit, keine Transzendenz, nichts außerdem. Wir wären die elendesten von allen Menschen, wir wären zu kurz gekommen. Dann sollten wir ruhig dem Lustprinzip folgen, schreibt hier Paulus im 32. Vers. Lustprinzip, das gab's ja auch damals schon, das gibt's nicht erst heute. Damals haben schon Leute gesagt, 1. Korinther 15, Vers 32, das sagt das ja Paulus. Wenn ich nach Menschenweise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann sollten wir ruhig jeden Genuss dieses irdischen Lebens mitnehmen und nur ja keinen Genuss auslassen, denn es gibt nichts anderes. Lustprinzip. Aber unser teurer Bruder Manfred Mössinger hat ja mehr als einmal gesagt, wer nach dem Lustprinzip lebt, dem wird die Lust bald zur Last und zum Ekel. Du kannst Lust nicht beliebig multiplizieren, was hinten rauskommt, ist Last und letztlich Ekel. Gott ist nicht gegen jede Lust. Wenn du Lust hast auf einen Zwiebelrostbraten am Sonntag irgendwo und da wird dir ein schöner angeboten, nimm's doch, lass dir's schmecken, mache ich auch. Gott ist doch nicht gegen Lust, wenn es innerhalb seiner Ordnungen sich richtig vollzieht. Aber wenn du dann nach dem Zwiebelrostbraten noch einen zweiten essen würdest, dann würdest du sagen, also das habe ich so gerade hinuntergebracht. Und wenn er dann wiederkäme mit dem dritten, mit dem vierten, dann würden sie sagen, hören Sie bitte auf, gehen Sie bitte weg, ich kann es nicht mehr sehen und nicht mehr riechen. So ist das mit der Lust. Also Paulus sagt hier, dann wären wir wie die übrigen Menschen, lasst uns jeden Genuss mitnehmen, denn nachher kommt ja nichts mehr. Ganz anders die biblische Botschaft. Und so komme ich zum Schluss und sage noch, was in Vers 20 steht. Es ist, als würde Paulus in Vers 20 sagen, nun vergesst das mal, was ich gerade eben gesagt habe. Das war ja nur ein gedankliches Experiment, wenn es nicht so wäre. Ich wollte euch nur die Folgerungen zeigen, wenn Christus nicht auferweckt wäre. Aber nun ist er ja auferweckt. Wir haben den lebendigen Herrn. Nun kann es weitergehen im Plane Gottes. Nun wird sich alle Prophetie erfüllen. 15, Vers 20, nun aber ist Christus aus Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Als Erstling, da geht es weiter, bis alle lebendig geworden sind. Was für ein gewaltiges Gottesprogramm. Und heute ist er auch schon an der Arbeit, Menschen aus dem Tode geistlicherweise herauszuholen. Geistlicherweise. Der liebe Bruder Fosseler von München, der wurde mal gefragt, oder er erzählte es mal hier, was sind denn eigentlich die größeren Werke? Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun, als die ich getan habe. Jesus hat Kranke geheilt, Aussätzige, Lahme, Stumme, den Lazarus sogar aus dem Grab geholt. Der musste aber wieder sterben. Es war noch nicht Geistleiblichkeit. Was sind denn die größeren Werke? Ja, sagt der Bruder Fosseler, die geschehen doch fortlaufend, indem Menschen aus dem geistlichen Tode herausgeholt werden und Gottes Leben empfangen durch den Glauben. Das sind doch größere Werke, als wenn ein Kranker gesund wird.
Nun aber ist Christus aus Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen.
Es geht weiter, es geht weiter. Geistlicherweise werden Menschen aus dem Tode ins Leben geholt, und der Geist, es ist der Geist das Entscheidende. Dann folgt auch das Leibliche, Körperliche zu seiner Zeit. Weil nämlich der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und das war der Mensch Jesus Christus. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wir haben wahrlich Hoffnung für alle. Wir haben eine ganz gewaltige Hoffnung. Aber die hängt an dem einen Punkt. Ist Christus auferweckt worden oder nicht? Lasst euch nie einreden, das wäre so eine zweitrangige Frage. Na ja, da könne man so drüber denken oder auch wie die Sölle gedacht hat. Man könne so oder so, macht alles nichts. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Auch ob ein Theologe ein Bruder sein kann oder ob er kein Bruder ist. Er ist ein Bruder in dem Moment, wo er an den auferstandenen Herrn glaubt. Das ist der entscheidende kritische Punkt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Der Herr segne diese Auferstehungsbotschaft und grabe sie uns tief ans Herz, dass auch wir Menschen sind, die mit dem lebendigen Herrn leben und rechnen. Amen. Wir beten. Sieger über Sünd und Tod, auferstandener Herr und Gott, weil du lebst, lebe auch ich, dürfen auch wir leben. Dein Sieg macht zum Sieger mich, macht zum Sieger uns. Vater, wir danken dir auch in dieser Stunde für dein Wort. Wir danken dir besonders für die Belehrung durch Paulus über diese ganz entscheidende Frage der Auferstehung. Wir danken dir, dass du durch Paulus die Kritik der Korinther zum Schweigen gebracht hast, dass du ihnen eine ganz klare Antwort gegeben hast, die da Zweifelsfragen hatten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dem Thomas erschienen bist. Aber du hast auch gesagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Und diesen Weg dürfen wir jetzt gehen. Herr, wir dürfen mit dir, dem Lebendigen, rechnen. Komm du neu in unser Leben hinein als der lebendige Herr. Führe und leite uns und mach weiter in deinem herrlichen Plan. O Vater, schenke bald die Stunde und die Zeit, da die Toten in Christo auferstehen zuerst und die Lebenden vollendet werden. Mach weiter mit deiner Gemeinde, mach weiter mit Israel, mach weiter mit der Völkerwelt, alles zu seiner Zeit in deinem gewaltigen Heilsprogramm, und mach uns tüchtig, deine Mitarbeiter und nicht nur Zuschauer zu werden. Ruf uns, stell uns in deinen Dienst, einen jeden nach seinen Möglichkeiten. Amen.